einen dreifachen Aufruf an Menschen, die im Heil stehen, das heißt, die das Heil Gottes durch den Glauben an Jesus Christus angenommen haben und auf Werke, auf eigene Leistung verzichtet haben. Also an solche, die im Heil Gottes stehen und es genießen. An diese ergeht ein dreifacher Aufruf, sich nun in rechter Weise dem zu verhalten, dem gegenüber zu verhalten, das sie von Gott bekommen haben. In Vers 1 heißt es, ich rufe euch auf, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzubringen. Vers 2, ruftet fortgesetzt. Zweitens, seid nicht der Zeit dieser Welt angepasst. Und drittens, im Gegenteil, werdet umgeformt oder werdet verändert. Dies ist der dreifache Aufruf. Und wir sind beim Dritten und haben versucht zu sagen, was das bedeutet, was das heißt, wenn eine Veränderung stattfindet. Heute Abend will ich weiterfahren mit der Frage, wie geschieht denn solche Veränderung? Paulus deutet hier an, wie sie geschehen kann. Vers 2 sagt er, werdet umgeformt durch die Erneuerung eures Denksinns. Das Wort für Denksinn kann verschieden übersetzt werden. Es ist ein sehr kurzes Wort im Griechischen. Es kann mit Verstand übersetzt werden, mit Vernunft, wie hat es Luther übersetzt, wie ein Schlagwerk. Und dann ist es da. Das war erneuert. Nein, durch die Erneuerung. Oder verändert euch?
Eures Sinnes.
Eures Sinnes, ja. Und wie heißt es bei Luther? Wie man die Luther übersetzt. Also
verändert euch durch Erneuerung.
Sinnes, jeden Tag. So. Sagt Ihnen das etwas, Sinn? Sagt Ihnen das was? Wissen Sie, was Sinn ist? Denken. Noch? Entschuldigung, dass ich Sie jetzt so oft finden. Ich
würde das mit Gesinnung zusammenbringen, meine Empfindung, meine Gesinnung irgendetwas gegenüber.
Ja. Meine Frage war, was Sie jetzt unter dem Wort Sinn verstehen. Natürlich können Sie dann versuchen, herauszubekommen, was hier in dem Vers zu verstehen wäre. Ja? Aber zuerst, das ist natürlich das Richtige. Nur, wenn Sie etwas anderes normalerweise, bevor Sie hierher kamen, dass, wenn Sie dann das Wort Sinn hörten, oder morgen, irgendwo tags, irgendwo in der Welt das Wort Sinn hören, dann glaube ich, werden Sie eher an Empfinden denken. An einen der fünf Sinne. Ja? Das sind Mittel zur Wahrnehmung der Umwelt. Sie können auch an Gesinnung denken. Was ist der Sinn der Sache? Oder Sinn der Sache entspricht von Zusammenhang. Das ist dann schon geistiger. Hier geht es weder um das eine noch das andere. Es geht nicht um die Wahrnehmung der Umwelt. Es geht auch nicht so sehr um eine Gesinnung, um den Sinn der Sache, sondern es geht um ein Organ und um den Gebrauch dieses Organs. Es ist das Wort, das sehr schwer ins Deutsche zu übersetzen ist. Sehr schwer. Dass wer Englisch spricht und das Wort mein kennt, der hat eine sehr gute Übersetzung des Griechischen. Aber das englische Wort mind ist kaum zu übersetzen ins Deutsche. Mal meint es dies, mal meint es das. Sehr oft im Deutschen gebraucht man das Wort denken. Hat jemand denken gesagt? Das könnte man auch hier gebrauchen. Verändert euch oder werdet verändert in eurem Denken. Das kommt der Sache ziemlich nah. Man denkt mit einem Denkorgan. Dieses Denkorgan ist im Griechischen das Nous oder der Denksinn. Das Denkorgan. Wir denken nun Paulus an den Gebrauch dieses Organs. Das heißt,
das Denken des Christen soll verändert werden, soll erneuert werden. Und wenn dieses Denken erneuert wird, wird der Christ überhaupt verändert werden. Sehr interessant. Genau wie in der Buße. Das deutsche Wort Buße ist auch so ein Wort. Ja. Vielleicht haben Sie heute oder später früher mal eine Buße bekommen von jemandem. Und so kann ein Schutzmann, wie man ihn früher nannte. Für uns ist er normalerweise nicht ein Schutzmann, sondern ein Angreifer. Wir fühlen uns angegriffen, wenn er sich bei uns meldet. Aber er dient tatsächlich zum Schutz der Atmung. Das ist die gängige Auffassung vom Wort Buße. Also etwas, das uns etwas kostet. Buße ist das deutsche Wort, wenn es nach der Schrift gebraucht wird, wenn Buße in der Bibel zu lesen ist, dann bedeutet, besonders im Neuen Testament, Buße Sinnesänderung oder Gesinnungsänderung. Das Denken muss anders werden. Griechische Wort, entschuldigen, dass ich es so mit Griechisch füttere, aber vielleicht ist es doch mal eine Abwechslung zum Deutschen. Das griechische Wort für Buße ist ein längeres Wort und heißt Metanoia. Meta, ich, und Neuer, verwandt mit Nus, das Denkorgan. Das Denken soll verändert werden, im Denksinn soll anders gedacht werden. Warum? Warum ist dies das Wort für Buße? Was verstehen Sie unter Buße? Was verstehen Sie darunter? Wenn jemand Buße tut und im Sinne von Christus und vor Gott Buße tut, was tut er? Umkehr. Denken Sie an Umkehr. Und denken Sie noch was anderes.
Sünde erkennen und bekennen.
Sünde erkennen und bekennen. Buße ist ein Bestandteil von Umkehr. Und wenn Sie an Umkehr denken, dann ist es richtig. Nur Umkehr ist ein größeres Wort. Umkehr schließt zweierlei ein, Buße und Glauben. Buße ist die Hälfte der Umkehr. Glaube ist die andere Hälfte. Aber zur Buße gehört, dass man zur Sünde eine andere Einstellung bekommt. Und dazu gehört, dass man erst die Sünde erkennt. Aber Erkenntnis ist eine Kopfsache. Und bitte machen Sie nicht einen zu großen Unterschied zwischen Kopf und Herz. Das tut Ihnen nicht. Das Herz denkt. Das Herz entscheidet. Das Herz ist einfach der innere Mensch. Das ist das größere Wort. Aber das Denken, das wir normalerweise mit dem Kopf verbinden, das tut das Herz, in der Liebe. Das Herz ist nicht nur das Empfindungsorgan, mit dem wir so selige oder unselige Gefühle haben, oder wo man es nun wirklich ernst nimmt, sondern Herz ist überhaupt der Mensch selbst. Warum Herz? Weil man es nicht sieht. Sie sehen ihr Herz nicht, ich sehe es auch nicht. Um es zu sehen, muss der Arzt etwas vornehmen, noch machen und reinschauen können. Und sonst sieht man es nicht, wenigstens noch mit einem technischen Gerät. Aber wir können unser Herz auch nicht sehen, das heißt unser geistliches Herz, unser geistiges Herz, das in den inneren Menschen, unseren Geist können wir nicht sehen. Sie können für allgemeine Zwecke, Auswechseln gebrauchen, Seele, Geist, Herz, innerer Mensch. Da wird gedacht. Normalerweise verbinden wir eine ganze Menge von dem mit dem Kopf. Als der Geist und so weiter. Also, der Geist muss anders denken. Er muss anders eine andere Einstellung nehmen. Sehen Sie, Christentum hat eine ganze Menge mit Denken zu tun. Jesus Christus kam in die Welt. Und wie hieß er? Gott. Was ist Wort? Wort ist von, in diesem Sinne, von Gott Gedachtes gesprochen, zum Ausdruck gebracht. Das ist die Bedeutung des griechischen Wortes für Wort. Gott denkt. Und er spricht, was er denkt. Und sein Sprechen soll uns übers Ohr zum Denken bringen. Zum Denken über ihn, über uns selbst und über unser Verhalten. Und weil wir nun sündig und schuldig sind für Gott und wir sind nicht in Ordnung mit ihm, und weil wir mit ihm in Ordnung kommen möchten und würden, deshalb muss unser Denken anders werden über Gott und uns selbst und unsere Sünde. Das ist Buße, da fängt es an. Wir erkennen etwas über Gott, dass er heilig ist und wir unheilig ist. Da meldet sich, weil das Denken gekoppelt ist, verwachsen ist mit einem großen Teil unserer Empfindungen und dann mit Entscheidungsvermögen, wird das nachgezogen, wie ein kleines, wie eine kleine Eisenbahn von drei Waggons. Vorderster Waggon, Denken. Und dann kommen Empfinden und Handeln hinterher. Wenn das Denken anders wird, dann kann der Mensch anders werden. Deshalb sagen die Griechen, wenn sie Buße sagen, Denkänderung. Und deshalb ruft Gott uns auch zum Andersdenken über ihn und uns selbst und unser Verhalten. Und wenn wir das dann getan haben und Christen geworden sind, Kinder Gottes geworden sind, dann geht das weiter so. Das ist die Reihenfolge. Wir lesen Gottes Wort, das Gott gedacht hat und aufgeschrieben hat, und dann denken wir dabei, sonst geschieht nichts. Wenn wir nur die Vokabeln hören und nichts und dann etwas anderes denken, dann kann das Wort nichts auslösen. Aber unser Kopf, unser Denken muss dabei sein. Wir müssen uns fragen, wer hier spricht, was er sagt und zu wem er es sagt. Und wenn Paulus hier sagt, ich rufe euch auf, Vers 2, umgeformt zu werden durch Erneuerung eures Denkens, eures Denksinnes, dann muss ich überlegen, ja, ich muss anders denken, auch als Christ. Denn wir werden nicht vollkommen verändert bei der Wiedergeburt, sondern ein Denkprozess oder ein Veränderungsprozess hat begonnen, das Wesentliche hat stattgefunden, aber es soll sich jetzt auswirken in meinem Leben. Mein Charakter soll anders werden, mein Wesen ist anders geworden, im Kern. Und nun soll sich das auswirken, lehrt Ihnen. Darüber sprachen wir diesen Tag. Aber wie kann das zur Auswirkung kommen, können wir fragen. Wie kann diese Veränderung, die in uns im Wesen stattgefunden hat, jetzt in unseren Charakter übergehen, sodass unser Charakter verändert wird? So dass wenn ich nach Hause komme und meiner Frau begegne, oder meinen Kindern begegne, oder anderen Menschen begegne, oder ich etwas anfange zu tun, meine Zeit einteile, oder ich etwas höre oder lese, dass dann mein Verhalten, mein Charakter anders wird. Dass mein Tonfall anders wird. Dass die Beziehungen gesund und heil, dass Friede einkehrt und mehr Erfreuliches kommt. Und Jesus Christus einen größeren Platz einnimmt. Wie kann das geschehen? Wie kann da eine Veränderung passieren? Wenn man anfängt, anders zu denken. Paulus sagt, wenn da beim Schaltpult einiges anders wird, neu wird, dann kommt das andere nach. Dann kommen die anderen zwei Wellen nach. Aber hier, im Denken, in der Einstellung zu Gott, zu mir selbst, zu meinem Verhalten, muss es weiter, immer wieder neu werden. Der Denksinn muss anders werden. Die Veränderung in unserem Leben als Christen fängt also im Denken an. Und nicht wie sehr, sehr häufig heute, im Gegensatz zu oft früher, gedacht wurde, im Gegensatz zu dem, was heute gedacht wird, mit einem Erlebnis. Ich hielt an der Freien Evangelisch-Theologischen Akademie in Basel einfach eine Reihe von Vorlesungen über die Heiligung, über Erneuerung. Und sagte, dass wenn das geistliche Leben bei uns und in der Gemeinde erneuert werden soll, dann muss Sünde erkannt und bekannt und davon getan werden. Und nachdem ich damit war, fragt ein Student, ob das der einzige Weg zur Erneuerung wäre. Da fand ich schon was gehabt. Er befragte sich, ob nicht auch ein Erlebnis dazu beitragen könnte, dass Gemeindeleben erneuert werden kann. Ich sagte nein. Ich wüsste von keinem anderen Weg. Er fragte, ob es noch einen anderen Weg gibt. Ich sagte nein. es geschieht durch Buße. Denn wenn wir richtig denken, dann haben wir Erneuerung. Und wenn wir nicht Erneuerung haben, dann haben wir nicht richtiges Denken. Natürlich kommt die Veränderung durch Information. Und die Heiligung beginnt dadurch, dass zuerst Lehre kommen muss. Das stimmt. Aber die Lehre wiederum hilft uns nichts, wenn nicht eine Korrektur kommt, der Lehre entsprechend. Und so muss doch eine Kursänderung stattfinden in meinem Denken und in meinem Handeln. Und dann kann die Sache neu werden in unseren Beziehungen und in der Gemeinde. Es muss anders werden in unserem Denken, sagt der Apostel Paulus. Lassen Sie mich noch einige andere Stellen lesen zur Untermauerung dieser Wahrheit. Epheser 4, einige Verse dort, 20 bis 23. Paulus hat eben gesagt, wie man nicht handeln soll, nämlich die Welt soll man nicht als Verhaltensmodell annehmen. Die Welt kann kein Beispiel für mich sein, wenn ich frage, wie ich zu leben habe. Und dann beschreibt er, wie das so ist in der Welt, in den Versen 7, 18 und 19. Und dann sagt er in Vers 20, aber so lerntet ihr Christus nicht. Das ist interessant, wie Paulus hier schreibt. Wir denken an Lernstoff als an eine Sache. Wir denken, man lernt etwas. Paulus sagt, im Christentum ist es so, dass man eine Person lernt. Man lernt etwas über die Person, man übernimmt das Wesen dieser Person. Man lernt sie, man erfährt sie. Lernen ist ja erfahren. Man erfährt den Stoff, den man hört. Man nimmt ihn auf. So lerntet ihr Christus nicht, wenn ihr ihn hörtet, was in diesem Fall anzunehmen war. Wen hörtet? Christus hörtet. Wenn wir etwas anderes haben, ist es falsch. Entschuldigen Sie. Aber ich leiste es mir oft, mir ab und zu Übersetzungen zu korrigieren, weil ich selbst Übersetzungen, ich weiß, ich bin ein Mensch und ein Fehler. Und alle Menschen, alle anderen Übersetzer sind auch Menschen und Fehler. Sie sind genauso gut. Manche von Ihnen wissen mehr als ich, die meisten wahrscheinlich. Aber ab und zu weiß ich auch, dass man Fehler macht. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein. Ich weiß auch, dass Übersetzer nicht immer ihre Bibel kennen. Sie mögen Griechisch kennen, aber um zu übersetzen, die Heilige Schrift zu übersetzen, muss man mehr kennen als Griechisch. Und das ist das Traurige bei der Übersetzung, dass die meisten Übersetzer ihre Bibel nicht kennen. Das ist unser Problem in der Bibel, die wir haben. Denn die Bibel ist ein Guss, eine Orange mit vielen Teilchen. Und wenn ich einen Teil übersetzen will, dann muss ich das in Beziehung bringen können zu dem anderen. Denn alles, was hier geschrieben steht, steht in einem Zusammenhang, in einem größeren Kontext, Zusammenhang. Und wenn man nur die einzelnen Worte vor sich sieht, dann handelt man genauso wie viele Christen heute. Ja. Sie sehen nur die einzelnen Worte vor uns und dann legen sie es so aus. Und natürlich kann das oft falsch sein. Wir müssen aufhören, das Wort aus dem Zusammenhang zu reißen und nur die einzelnen Wörter oder Vokabeln oder Sätze vor uns zu haben. Die wollen immer in einem Sitz des Lebens, sagt man in der Literatursprache, in einem gewissen Sitz des Lebens verstanden werden. Aber so lernt ihr Christus nicht, wenn ihr ihn, Christus, hörtet. Und den hört man im Evangelium, der spricht da. Und in ihm gelehrt wurde, wie ja Wahrheit in Jesus ist. In ihm ist die Wahrheit. Das war etwas, was der Wissenschaftler und Philosoph Pascal so gut erkannt hat. Nun, wie wurden sie gelehrt? Jetzt kommen drei Wörter, was man in Ephesus gelehrt hatte. Paulus sagt, ihr wurdet gelehrt. Was? Ihnen wurde beigebracht, was zu tun, etwas zu tun, dreierlei zu tun. Abzulegen, zu erneuern und anzulegen. Das sind die drei Dinge. Vers 22, Vers 21, ihr wurdet gelehrt, 22, abzulegen den alten Menschen im Betreff des früheren Betragens. Das heißt, der alte Mensch ist die Lebensweise, die man früher hatte. Diese Lebensweise soll man abziehen, ablegen. Der alte Mensch oder die alte Menschheit, die alte Lebensweise ist darin begriffen, zugrunde zu gehen. Diese weltliche Art geht zugrunde. Warum? Was bestimmt ist durch die trügenden Begierden. Oh, wie lügen doch die Versuchungsangebote dieser Welt. Sie glitzern wie Gold, aber es ist Blech durch und Hals. Passen wir auf, lassen wir uns nicht betören durch die Versuchungen dieser Welt. Ganz besonders kommen sie uns heran, wenn wir jünger sind. Aber nicht nur dann, eine ganze Menge ältere Leute lassen sich betören durch die Versuchungen und Vergnügungen dieser Welt. Paulus sagt, diese Begierden, diese Wünsche, die zu erfüllen, es gilt, die trügen, diese Angebote trügen. Sie geben nicht, was sie versprechen. Und weil sie das nicht geben, was sie versprechen, geht der das Angebot hört, leer hinaus und kann nicht weiterleben. Er geht unter. Die Welt geht vor Hunger verloren. Denn das, was sie trinkt und isst, sättigt nicht und bringt kein Leben. Im Gegenteil, da ist allzu oft, wie bei Elisa, tot im Topf. Schmeckt gut, wunderbar, aber hinterher vergiftet. Paulus sagt, die alte Welt ist dabei, zugrunde zu gehen, wegen dieser betrügerischen Lüste. Und die soll man abgelegt haben und weiter ablegen, das soll so sein und immer wieder so sein. Aber Vers 23, erneuert zu werden, jetzt haben wir grammatisch eine sehr ähnliche Ausdrucksweise hier in Römer Kapitel 12. Erneuert zu werden, wie? Durch den Geist oder vom Geist her oder im Geiste, das heißt, im Denken, dasselbe Wort hier, Denk, Sinn, Vernunft, Verstand, im Denken erneuert werden. Das Denken nach Paulus gehört zum Geist. Nun, in den meisten Übersetzungen bei Ihnen hat es wahrscheinlich den zweiten Fall hier. Geist der Vernunft, Geist des Sinnes, wahrscheinlich ja. Gibt es? Geist eures Gemütes, ja. Das ist die direkte Übersetzung des griechischen zweiten Falles, der aber oft anders zu verstehen ist. Das heißt, damit soll gesagt werden, dass eins das andere ist. Und wir haben dieses auch noch im Deutschen ab und zu, diesen Gebrauch des zweiten Falles, aber eher seltener. Paulus will hier wohl sagen, dass wir dann erneuert werden, wenn wir im Geist erneuert werden. Und wir werden im Geist erneuert, wenn wir im Denken erneuert werden. In unserem Geist sollen wir erneuert werden, in unserem Denken. Von dort her wird überhaupt der Mensch erneuert. Paulus scheint hier zu lehren, dass wenn wir im Denken erneuert werden, dass dann unser Mensch als solcher, unsere Handlungsweise erneuert wird. Das werden wir uns in Kapitel 12 im Römerbrief sagen. Eine andere Stelle, Kolosser 3, Vers 1 und 2. Kolosser 3, 1 und 2. Wurdet ihr also mit Christus auferweckt, so sucht das, das droben ist. Das hat mit Denken zu tun. Dieses Suchen ist ein Trachten nach dem Wissen um das, was um Jesus ist. Das Denken soll sich mit Jesus beschäftigen. Da, wo Christus ist, sagt Paulus. Das, was mit Jesus Christus zusammenhängt, das soll im Kopf sein. Das soll mich bewegen. Und jetzt ist die Frage ganz praktisch. Was füllt meinen Kopf? So oft beten wir, das ist auch ein gutes Gebet, ein bisschen sehr, am Anfang einer Versammlung, eines Gottesdienstes, Herr, tu hinweg, was jetzt stört, was wir so vom Tag mitbringen. Nun, das möchte der Herr gern tun, aber es ist eigentlich etwas, das ich tun soll. Ich soll das auch tun. Aber wie geschieht das? Wie tue ich die Dinge weg? Ich bin jetzt beschlagnahmt von den Sorgen der Arbeit oder von den Sorgen der Familie oder ich bin beschäftigt mit den Freuden, die mich nicht gerade bewegt haben und so weiter. Alles das, was so in der Welt sich anhäufen kann an Beschlagnahmung in meinem Kind, wie kann das weggetan werden, damit ich mich jetzt konzentrieren kann? Indem man etwas anderes denkt. Wenn Sie einen Eimer voll Wasser haben, und Sie wollen jetzt Milch da rein tun, tun Sie das. Und Sie können ihm das Wasser rausgießen. Aber Sie können auch eine Pumpe nehmen und einen Schlauch und Milch rein pumpen mit Gewalt, und dann geht das Wasser raus. Wir können neu denken, wenn wir etwas anderes rein fließen lassen. Und es braucht gar nicht so viel Gewalt wie eine Pumpe. Man braucht sich nur auf etwas anderes zu konzentrieren. Eigentlich ist es so, wenn man überhaupt beginnt zu konzentrieren auf das, was in der Versammlung geschieht, und Gottesdienst, was inneres ist, was kurz, wo man zusammengekommen ist, wann so etwas gebetet wird, man beginnt einfach einmal zu konzentrieren. Und wie geschieht das? Wenn das andere immer da ist, woran ich denken kann. Gar nicht so schwer. Schauen Sie mal den an, der die Versammlung leitet. Wenn das heute Abend gewesen wäre und Sie kämen durch die Tür und Sie sind noch voll beschäftigt mit den Gedanken dieser Welt und Herr Ehre steht auf und fängt an, die Versammlung zu leiten und er betet, dass jetzt weggetan wird, was uns am Tag beschäftigt, wie kann das geschehen? Schauen Sie ihn einmal an. Und wenn Sie ihn anschauen, dann werden Sie weniger geneigt sein, an alles zu denken. Und dann hören Sie einmal hin, was er sagt. Und weil er gerade geistig ist gesagt, werden Sie dann, weil Sie das hören, an geistiges denken. Und weil Sie dann an etwas anderes denken, werden Sie nicht mehr an das denken, was Sie vorhin gesagt haben. Ganz einfach. Oder, wenn es noch nicht so weit ist und Sie wollen sich vorbereiten, wir sitzen uns so im Fall. Jeder so schön still vor der Versammlung. In einigen Versammlungen ist anders, wird gesprochen. Nun, alles hat seine Vorteile und Nachteile. Und wenn das so die Sitte hier ist, dann nehmen Sie doch ein Buch oder eine Bibel und lesen darin. Und dann brauchen Sie nicht sich so Sorgen zu machen über das, was gewesen ist. Dann sieben Sie Ihr Denken. Ja? Dann sieben Sie es. Es wird gesiebt durch das Sieb des Wortes Gottes. Und Sie reinigen sich selbst durch das Wort, vertreiben die anderen Gedanken und füllen sich mit neuen Gedanken. Und so sind sie ganz disponiert, um das aufzunehmen, was jetzt kommt. Ersetzung ist das Prinzip. Das kann man weiterziehen. Sie haben vielleicht eine Gewohnheit. Oder es gibt eine Versuchung, die immer wieder antwortet. Wie können Sie da Sieg haben? Vielleicht haben Sie mit Geschlechtsversuchen zu tun, oder mit Rauchen, oder mit dem Alkohol, irgendetwas anderem. Etwas wird immer wieder zurückkommen und meldet sich immer wieder. Wie können Sie das da Sieg über haben? Wissen Sie, Sie werden kaum Sieg haben, wenn Sie jetzt ständig an diese Sache denken und jetzt wollen Sie dagegen haben. Nein, nein, nein. Aber wissen Sie, die ganze Zeit schauen Sie dahin. Es gibt viele Menschen, die beschäftigen sich zu stark mit dem Teufel in negativer Weise. Das gewährt. Sagen Sie zu oft Nein zum Teufel, sprechen Sie gar nicht mehr. Je mehr Sie sich auch im Zeichen des Gegensatzes mit dem Teufel beschäftigen, je mehr werden Sie in Gefahr sein, von ihm überrumpelt zu werden, denn er ist stärker als Sie. Schauen Sie überhaupt weg von ihm und schauen Sie zu Jesus. Und das Schauen auf Jesus wird die Gefahr beim Satan überwinden. Was brauchen wir bei den Leidenschaften, die uns überwältigen wollen? Wir brauchen eine neue Leidenschaft. Wenn Sie über den Nikotin Sieg haben wollen, dann brauchen Sie eine neue Sucht. Sie brauchen etwas, das dieses ersetzt, das das austreibt von innen her. Lass Jesus einmal eine Sucht werden. Pflegen Sie die Liebe zu Jesus Christus und die Liebe zur Sünde wird ausweichen, wird weichen müssen. Konzentrieren Sie sich mit all Ihren Energien auf Jesus Christus. Und tun Sie, was einige Christen getan haben, stundenlang in der Bibel lesen. Wissen Sie, das braucht ein junger Christmann. Ich denke an einen jungen Mann, der 8 Stunden pro Tag in der Bibel las. Vielleicht haben Sie nicht so viel Zeit. Aber die Wahrheit zu sagen, Sie haben mehr Zeit, als Sie denken. Machen Sie mal eine Liste. Wenn jetzt Prioritäten gesetzt werden müssen und Sie haben etwas in Ihrem Leben, das ausgeräumt wird, dann ist das Ausbildung lernen, eben eine gute für seine Gittungszeit der russischen Therapie. Und als er mir das bewusst gedacht ist, das war ich in Gittung, wurde mir eine Übung geschenkt. Dieses Buch wird dich von der Sünde bewahren. Oder dieses oder die Sünde wird dich von dem Buch verlangen. Den Gott habe ich auch gespeichert in meinem Herzen. Psalm 119, Vers 11. Warum? Ich schade mich nicht wegen. Wollen Sie sie haben? Ganz gut. Lernen Sie die Verse auf. Speichern Sie Gottes Wort in Ihrem Herzen aus. Und denken Sie darüber nach. Und gehen Sie hinterher im Zimmer oder draußen. Und denken und gerechtigen Sie diese Verse. Wissen Sie denn, wie dieses dynamische Wort Ihrem Herzen ausspeichern, dann werden Sie ein Schwert in sich haben, das sofort sich wendet, wenn Sie versuchen, sich zu wendet. Dann werden Sie eine Burg in sich haben, selbst, Waffen in sich selbst haben, die dann von innen her gegen diese Dinge ankommen. Und Sie müssen gar nicht so große Energie, körperliche oder psychische Energien aufbringen, um hier zu resistieren, zu widerstehen, wenn ich das nicht kann. Denn sie werden eine neue Liebe bekommen, eine neue Kraft umhält. Da ist das Geheimnis. Neues Denken, neue Liebe, neue Orientierung, neues Bild vor sich, das man anschaut. Aufschauen zu Jesus. Was heißt Aufschauen zu Jesus? Was heißt an Jesus denken. Mit dem inneren Auge. Das heißt, sich ihn vorstellen. Aber wenn Sie Jesus nicht kennen, dann können Sie sich ihn gar nicht vorstellen. Und wie kann man sich Jesus vorstellen? Indem man etwas überliest, ja? Dann kann man sich etwas gut darunter vorstellen. Dazu muss man das Wort über Jesus lesen. Und dann kann man sich Jesus vorstellen, dann kann man an ihn denken, dann kann man zu ihm schauen. Und wenn man das tut, dann lösen sich die Bindungen in der Wortschaft, das ist hier bei Jesus 12. Ich habe 2 Aufschauen auf Jesus, den Anfänger und Fremden des Vollen und des Bundes Glaubens. Und was steht das ein? Eine Penitenz. Ablegen die Sünden. Und das, was uns immer wieder anträgt oder zum Straucheln bringen. Und im Griechischen ist das das, das ist das Kleid, das zu eng ist. Das ein Jahr zurück hat das nicht enge Kleider gegeben. Da waren wir auf der Langzeitfahrt nach Spanien mit einer Gruppe von Krankenschwestern, mit denen ich meine Frau und ich eine Freizeit gehalten hatte. Und unterwegs hielten wir an, und da war so eine große, starke Krankenschwester darunter. Und inzwischen, als wir anhalten, wollten wir ein bisschen Bewegung haben. Dann ist man schnell gegangen oder gelaufen und der arme Tante. So. Und die Leute sind da gelaufen, weil das Kleid zu nehmen war. Das war ein bisschen auf. Das ist genau das Bild, das wir in Hebräer 12, Vers 2 haben. Das Kleid zu nehmen. Wir sind nicht gekleidet, um zu laufen. Und so gibt es so viele Dinge in unserem Leben. Die sind vielleicht nicht gerade sündig, aber sie binden uns. Sie sind zu eng. Sie sind die Strecke, die uns umbinden, und so wieder brennen, ja? Man bindet wie einen Schenkel an den Fuß eines Schenkels des anderen, und soll nicht mal das Rennen, ja? Ja, das ist nicht die beste Art, um ein Rennen zu gewinnen. Und wenn alle so sind, natürlich, dann gibt es ein Netz oder Beispiel. Das muss gelöst werden, als Lazarus aus dem Grab kam. Sah genauso aus wie jeder von uns, der aus dem Grab kommt und zu Jesus kommt. Er war noch gebunden durch jeden Todeszustand. Und die müssen gelöst werden. Da sagt Jesus zu den beiden Mädchen, die Tücher,
entbindest ihn. Und wir müssen los hier von diesen Bindungen, von den Dingen, die uns so beschlagnahmen. Das andere helfen natürlich.
Aber dass wir auf Jesus schauen.
Und dann kann man eine ganze Menge von denen von innen her bestellen. Nämlich wenn wir länger bei diesen Themen
würdet ihr also mit Christus auferweckt, so sucht ganz das gewohnte Licht. Konzentriert euch darauf, wo Christus ist, sitzt zu der rechten Gottes. Das heißt, befasst euch mit himmlischen Dingen.
Und wenn Sie wissen wollen, was die sind, dann wissen Sie, diese Eins habt ihr das bereit, dann ist von den himmlischen Dingen gesprochen.
Vers 2, euer Sinn, euer Denken, sei auf das gerichtet, das Toben ist.
Nicht auf das, das auf der Erde ist.
Ja.
Das ist
gut. Ja, wir müssen uns auch einmal befassen mit den Dingen, die auf dieser Erde sind. Sonst kriegen wir nichts getan. Aber die Frage ist, was beschlagnahmt mich? Was bestimmt mich? Und wenn ich mich vom Ewigen, vom Himmlischen her bestimmen lasse, dann werde ich auch fähiger, mich mit Dingen auf der Erde zu befassen. Das eine muss Priorität haben, das Himmlische. Und nicht das Irdische. Es geht hier um Priorität, um das, was den ersten Platz abnehmen soll. Noch eine Stelle, noch ein Text, 2. Korinther 4. 2. Korinther 4, das Kapitel 16. Darum ermatten wir nicht die vielen Müdigkeiten der Christen. Wie können wir vor Ermüdung bewahrt bleiben? Das heißt, wie können wir erneuert, wieder aufgefrischt werden? Einzeln und gemeindeweise. Darum erwarten wir nicht. Warum? Sondern, wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, bei jedem von uns so auf jung oder alt, so wird jedoch der Innere Tag für Tag erneuert. Wann, wo, wie? Jetzt kommt die Begründung, unter welchen Umständen er erneuert wird. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt im Übermaß bis zum Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit für uns, die wir nicht schauen auf das, das man sieht, sondern schauen auf das, das man nicht sieht. Das, was man sieht, ist zeitlich und vergänglich. Und das, was man nicht sieht, ist ewig. Man sollte auf das schauen, das bleiben ist. Und wenn man auf das schaut, dann kann der innere Mensch erneuert werden. Dann denken. Und dann beginnt man eine neue Einstellung zu bekommen, sagt der Apostel, zu seinem Leib. Dann fangen die an Gewicht zu verlieren. Im Vergleich zu den Ewigen. Dann bekommt man eine neue Bewertung für sie. Sie sind dann leicht im Vergleich zu der Schwere der Herrlichkeit, die uns erwartet. Und so weiter. Was ist der Zweck der Veränderung? Wir haben vom Weg oder Mittel der Veränderung gesprochen. Was ist der Zweck? Warum soll ein Christ verändert werden oder umgeformt werden in seiner Lebensweise und seinem Charakter? Paulus sagt in Vers 2, im zweiten Teil, werdet umgeformt, verändert durch Erneuerung eures Denkens, um zu prüfen, was der Wille Gottes sei. Deshalb, denn wir sollen prüfen, was der Wille Gottes ist, und weil wir prüfen sollen, müssen wir neu denken, müssen wir umgeformt werden, um den Willen Gottes zu erfahren. Wie viele Christen haben hier nicht Fragen? Oh, ich möchte wissen, was Gottes Wille ist. Ganz besonders ist das für junge Christen wichtig, weil so viele lebenswichtige Entscheidungen zu treffen sind. Berufswahl, Erziehungs- oder Ausbildungsfragen, Partnerwahl und so weiter und so weiter. So viele Fragen sind da, so viele wichtige Fragen kommen auf einen in so kurzer Zeit zu. Aber das geht auch weiter so. So viele wichtige Fragen sind zu klären, man weiß nicht, was man tun soll. Oft wird einem so viel, so schnell aus der Hand genommen. Und dann ist es wie, wenn man ganz neu anfangen muss. Ja, wo soll ich jetzt hin? Wir möchten den Willen des Herrn wissen.
Oder es sieht so aus, dass wir uns fragen, ja, was wäre jetzt die richtige Handlungsweise in Bezug auf Vergnügung, in Bezug auf Bewegung, in Bezug auf Handlungen? Wie soll ich meine Zeit verbringen? Mit was? Welche Bücher soll ich kaufen? Soll ich ein Radio kaufen? Soll ich ein Fernsehen kaufen? Soll ich dies tun oder das tun? Soll ich dorthin gehen oder nicht dorthin gehen? So viele Fragen im Leben. Und wir möchten gern wissen, was der Herr will. Paulus sagt, wenn wir das wissen wollen, dann müssen wir verändert werden. Viele Christen sind nicht fähig, den Willen Gottes zu erfahren, weil sie nicht verändert sind. Wir müssen erst verändert werden, umgeformt werden innerlich. Und das geschieht durch die Veränderung des Denkens. Wenn das Denken erneuert wird, wenn man ständig sich mit Jesus und seiner Sache befasst, dann wird der Charakter verändert, dann fängt man an, anders zu sein. Und dann kann man besser erfahren, was der Wille Gottes ist. Dann lernt man, dann bekommt man einen Sinn für das, was Gott wohlgefällig wäre. Denn man muss ja prüfen. Wissen Sie, es ist nicht so wie im Alten Testament, dass alles nun klar vor uns geschrieben steht. In diesem Fall tut man nichts mit dem Fall das, ja. So wie das Handbuch im Auto. Ja, jetzt leuchtet das Licht auf. Ja, jetzt, Moment einmal, was sagte denn Auto, der Fahrlehrer, stellt das Buch aus dem Kasten da und aus dem Fach rausholen und schnell nachschauen im Buch. Ja, wenn das Auto steht, wenn dieser Lampe leuchtet, dann so lange. Das ist einfach. Ja. Wenn man nicht weiß, natürlich muss man schon gerade. So möchten wir es immer haben. Wir möchten so klare Vorschriften. Dann gehen wir zu einem Seelsorger, zu einem, der es wissen müsste, können Sie mir sagen, was ich tun soll. Und wenn er das nicht in ein paar Sätzen sagen kann, dann verlieren wir schon die Geduld. Wir möchten es so schnell haben, so schnell wie der Kaffee gemacht wird, nicht wahr? So schnell wie eine Mahlzeit gemacht werden kann heute. Alles so schnell serviert, weil wir so furchtbar einig haben. Wir müssen einmal verändert werden. Unsere Denkweise muss anders werden. Wir müssen Zeit haben für die Ewigkeit. Es braucht Zeit, um herauszukommen, was Gott will. Es braucht Zeit. Die Ewigkeit braucht Zeit. Es braucht Zeit, sich mit Gottes Willen zu befassen. Und das geht nicht so schnell. Es braucht Zeit zum Beten. Es braucht Zeit zum Bibeln. Paulus sagt, die Zeit ist bereits angefüllt. Die Tage sind schon voll gespickt mit Angeboten. Und deshalb, weil die Tage schon voll mit Angeboten sind, muss man sich Zeit kaufen. Die Tage sind mit bösen Angeboten gefüllt. Und deshalb, wenn wir die Zeit auskaufen wollen, müssen wir etwas dran geben, müssen wir etwas von diesen wichtigen Dingen dran geben und uns Zeit kaufen. Wir müssen anders werden, dann können wir den Willen des Herrn erkennen. Das heißt, wir werden fähiger werden, ihn zu erkennen. Im Neuen Testament ist das so, dass wir innerlich im Ansatz neu geworden sind durch die Wiedergeburt. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir sind nicht mehr Kinder, sagt Paulus, gegenüber den alttestamentlichen Israeliten, der im Gesetz ist. Der ist im Vergleich zum Christen des Neuen Testaments ein Kind. Und wir sind erwachsen, wir sind reif, sagt Paulus. Der jüngste Christ ist schon reif. Weil er diese Voraussetzungen hat. Er hat eine ganze Menge Vorsprung vor dem, der im Gesetz steht. Das heißt aber, dass er nun denken muss und überlegen muss und prüfen muss. Und es wird ihm nicht alles Schritt für Schritt vorgeschrieben, was er zu tun hat. Ich glaube, jetzt verstehen wir, warum das Christentum, das Christenleben auch so schwer ist. Weil es nicht alles vorgeschrieben ist. Und da ringen wir mit einigen Texten, ja. Ja, was ist das mit der Kopflehre? Vergleichen, ja, du meinst so, gut. Und dann, da steht das geschrieben und so weiter und so weiter. Dann vergleicht man, man denkt, man überlegt, man prüft. Und dann ist es gut, dass man zu einer gleichen Gesinnung kommt, sagt Paulus. In diesem Fall wollen wir dies tun. Wir als Gemeinde wollen so handeln. Und wenn nicht jeder mitkommt, dann laufen wir nicht da so raus und lassen ihn da. Nee, wir verlangsamen den Schritt und gehen hin. Und gehen hin. Römer 14. Hier kommen wir gar nicht hin. Noch eine Begründung. Der Rest der Verse bis 8 sind die Begründung für was Paulus eben gesagt hat. Gemeint war die Frage, um Zusammenhang zu kommen. Warum ist Veränderung durch Erneuerung des Denkens notwendig, um den Willen Gottes zu erkennen? Warum ist Veränderung durch Erneuerung des Denkens notwendig, damit man den Willen Gottes erkennen kann? Das wird jetzt ein bisschen kompliziert, aber das ist ein komplizierter Satz. Warum ist das notwendig, was Paulus eben gesagt hat? Ich lese noch einmal. Werdet umgeformt, wie? Durch Erneuerung des Denkens. Und diese zwei, Erneuerung des Denkens, dann Veränderung, die müssen da sein, damit man prüfen kann, was der Wille des Herrn ist. Und warum diese drei? Denn, Vers 3, ich sage einem jeden unter euch durch die Gnade, die mir gegeben worden ist, dass er nicht mehr von sich halte, denn es verhalten sich gebührt, sondern, und jetzt kommt er. Jetzt kommt es. Dass er darauf bedacht sei, eine gesunde Haltung einzunehmen. Darum geht es. Das ist der Grund. Bei solchen Sätzen muss man ein bisschen sortieren und graben, bis man so den Schlüssel kennt. Dann kann man von dort den Text entschlüsseln. Warum ist Veränderung durch Erneuerung notwendig, um den Willen Gottes zu erkennen? Weil eine gesunde Haltung notwendig ist. Was hat das mit allem zu tun? Das sagt uns nicht, wenn wir nicht von vornherein überlegen, dass wenn es um den Willen Gottes geht, dass es nicht nur darum geht, ihn zu kennen, sondern was? Ihn zu tun. Was hilft das, den Willen Gottes zu wissen, wenn er nicht getan wird? Paulus setzt mit großer Selbstverständlichkeit voraus, dass wenn er davon spricht, den Willen Gottes zu erkennen, zu prüfen, was er ist, dass man daran denkt, ihn zu tun. Ja. Das war die hebräische Denkweise früher. Da hat man nicht einfach studiert, um etwas zu lernen, sondern da lernt man, um zu tun. Früher war das auch in unseren Kreisen noch der Sinn der Erziehung, dass man etwas lernte, um anders zu handeln, um anders zu sein. Heute ist das ein Zweck in sich selbst geworden. Man ist einfach neugierig, auf die Freude eines zu wissen. Aber der Mensch selbst muss verändert werden durch seine Erziehung und durch seine Ausbildung. Das Leben muss verändert werden, die Gesellschaft muss verändert werden, sie muss anders werden. Und Paulus sagt, wenn das aber sein soll, dann muss eine neue Haltung, eine gesunde Haltung eingenommen werden. Und was ist jetzt der Zusammenhang? Wenn ich nicht eine gesunde Haltung habe, dann werde ich ein Trotz sein. Dann werde ich querliegen in einer Gruppe von Christen, die den Willen des Herrn tun will. Um den Willen des Herrn zu tun, setzt Paulus voraus, dass einige das zusammentun, der wird gleich vom Leib der Gemeinde sprechen. Der Wille des Herrn wird getan mit anderen Christen zusammen. Und der Wille des Herrn, wenn er getan wird in einer Gruppe von Christen, setzt voraus, dass jeder in dieser Gruppe eine richtige Einstellung hat, eine richtige Haltung, ein richtiges Denken über sich selbst und über den anderen. Dass er zweierlei hat, Demut und Sanftmut. Demut ist die rechte Selbsteinschätzung und Sanftmut ist die rechte Nächsteneinschätzung. Und wenn diese Voraussetzungen da sind, dann ist die Basis gelegt. Und übrigens, diese Verse 1 bis 8 sind überhaupt die Grundlage für das, was Paulus ja später sagt. Da kommen die praktischen Anweisungen. Aber hier legt er das Fundament für das, was er sagen will. Die Basis, die Grundlage für das Vollziehen des Willens Gottes, für das Tun des Willens Gottes, ist eine richtige Einstellung, Aber damit wir die richtige Einstellung haben, brauchen wir ein neues Denken und einen neuen Charakter, eine neue grundsätzliche Handlungsweise. Damit wir den Willen Gottes erkennen und ihn tun können. Sonst können wir ihn kennen, aber nicht tun. Um diese richtige Haltung, diese gesunde Haltung, ich weiß nicht, wie es in Übersetzung, in Ihrer Übersetzung steht, aber das Wort bedeutet eigentlich eine gesunde Haltung. Das heißt, die das Leben bei mir und bei anderen gesunden lässt, die richtig ist überhaupt, so ist es gut, so ist es richtig. Wenn ein Knochen, zwei Knochen am Gelenk verrenkt sind, ja, dann ist etwas unnormal, ungesund. Jetzt kann die Hand oder kann der Finger nicht richtig tätig sein, ist nicht funktionsfähig. Was muss geschehen? Er muss zum eingerenkt werden. Und so ist es richtig, so ist es gesund. Ja. Ich muss in meiner Einstellung zum Bruder, zur Schwester richtig eingerenkt sein, ja, damit wir zusammen funktionsfähig sind am Leib Christi. Und was muss dazu gehören? Wie kann das sich ändern? Nun, Paulus gibt uns die Hilfe. Einmal, nicht zu viel von sich selbst halten. Nach Hause kommen. Viel zu viele von uns gehen spazieren und halten zu viel von uns. Wir sind nicht da, wo wir sein sollen. Wir sollten hier sein. So, Jesus macht es. Aber viele von uns sprengen das Bild von uns selbst. Wir möchten, dass der Rahmen größer ist. Und dies ist das Image, das wir von uns selbst haben. Und das ungesund. Nicht zu viel von sich selbst halten. Nicht zu groß von sich selbst dünken. Warum nicht? Und sagen wir, das Hochmut ist, und Hochmut ist Sünde. Ja, das stimmt. Das sagt das Gesetz. Aber wir sind jetzt nicht nur beim Gesetz. Das Gesetz ist gut. Ein Christ soll die gesetzlich sein. Ja. Denn das Gesetz ist heilig und gut. Jeder Christ sollte gesetzlich sein. Aber er sollte mehr als gesetzlich sein. Er sollte neuchristmöglich denken, vom Geist her. Und warum ist es verkehrt, zu viel von sich selbst zu haben? Weil es nicht gewartet ist. Ganz einfach. Weil wir in dem sind, der die Wahrheit ist, haben wir eben gelesen, ich hinter mir. Es stimmt einfach nicht, dass ich größer bin, als ich bin. Oder? Und weil es nicht stimmt, soll ich nach Hause kommen und mich in dieses Bild hineinfinden. Herbert Janssen soll einmal erkennen, wer er ist. Nun hat Gott eine ganze Menge von Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen, um mich wieder in mein Bild zu bringen. Das sind meine Brüder und Schwestern, die geben mir oft zu verstehen, wie groß ich bin oder wie klein ich bin. Das ist der große Hinweis. Nicht immer angenehm sein. Aber es ist gut für uns. Es ist gut für uns. Manchmal muss da ein bisschen so gedrückt werden. Junge, hier ist das. Hier ist der Rahmen. Nicht da. Hier. Ja, ja. Nicht zu viel von sich halten. Aber was noch hilft, sagt Paulus, ist, wenn wir erkennen, nicht nur, was wir nicht sind, sondern was wir sind. In das Neue Testament ist nicht nur negativ, sondern auch positiv. Paulus kommt hier zu einem Schluss und sagt, jeder sollte einmal erkennen, was er ist, was ihm geschenkt wurde, als er zu Jesus kam. Und jeder von uns sagt, er ist beschenkt worden. Jeder von uns. Jeder von uns hat etwas in die Hand bekommen, als Israel aus Ägypten geführt wurde. Kam ein großer Haufen von Sklaven raus. Und sie haben ja jahrelang ohne Lohn gearbeitet, hatten nichts. Und er sagte Gott dafür, dass ihr Lohn in einer Nacht ihnen gegeben wurde. Gold, Silber, Kleider, eine ganze Menge wurde ihnen gegeben. Das haben sie mitgenommen. Was haben sie damit gemacht? Damit konnten sie Gott ein Haus bauen in der Wüste. Dies waren Gaben, die Gott ihnen in die Hände legte, und dann haben sie diese Gaben Gott wieder zurückgegeben. Und jeder von uns ist beschenkt worden, sagt Paulus in Epheser 4, dort gebraucht er jenes Bild, und sagt, jeder von uns ist beschenkt worden von Jesus Christus, der in den Himmel gefahren ist. und er hat unendlich Gaben, und diese Gaben sind hier. Was haben Sie bekommen? Nun, vielleicht haben Sie eine Begabung bekommen zu sprechen. Wenn Sie eine Gabe bekommen zu sprechen, wenn Sie eine Gabe zu sprechen bekommen haben, was sind Sie dann? Dann sind Sie ein Redner. Dann sind Sie etwas. Dann sagen Sie, ich bin ein Redner. Was für ein Redner? Nun, jetzt müssen wir sortieren. Erkenntnis, Weisheit und so weiter und so weiter. Vielleicht sind Sie ein Lehrer, vielleicht sind wir das anderes. Und der andere hat nicht eine Redebegabung bekommen, sondern eine Tatbegabung. Und dann ist er das. Ein Helfer, ein Tröster und so weiter und so weiter. Jeder hat seine Begabung bekommen und diese Begabung bestimmt sein Sein. Und Paulus sagt, jeder halte von sich entsprechend dem, was er ist, das Gott ihm gegeben hat. Auch das müssen wir einmal ins Visier nehmen. Nicht nur negativ denken, ja, nicht nur zu hoch von mir denken, sondern das Neue, das, hier wieder das Ersetzungsprinzip, ja. Nicht nur dauernd mit dem Nein kämpfen, sondern jetzt anders denken, anders positive denken. Was ich, natürlich können wir eine ganze Menge hier zufügen von anderen Schriftstellen. Das kommt damit, dass ich weiß, Christus hat mich erlöst, er wird nicht bedeuten, für ihn etwas und so weiter. Aber in diesem Zusammenhang spricht Paulus vom Dienst und wir sagen, ja, wir wollen es in Gottes tun und wir haben Möglichkeiten dafür und wir sind etwas und dementsprechend können wir etwas von uns halten. Wenn jemand singen kann, dann hat er ein gewisses Selbstbewusstsein. Dann weiß er, er kann singen. Und dann steht er auf und singt, ja. Das ist realistisch. Und wenn er dann eine entsprechende Haltung einnimmt, seiner Begabung entsprechend, dann ist er demütig. Dann ist er wahrheitsgemäß. Ich kann singen, er hat nicht zu viel von sich, aber entsprechend seiner Begabung hält er von sich, sonst könnte er gar nicht singen, sonst würde er es gar nicht wagen. Aber weil er weiß, er kann singen und ist bereit, das zu tun, im Gehorsam zum Herrn, dem Herrn gegenüber, steht er auf und seine Begabung entsprechend tut er den Willen Gottes. Und der andere steht auf und spricht, und der andere tut das und so weiter und so weiter. Der eine stellt das Mikrofon an, der andere macht das hin. Und er tut das, weil er glaubt, er kann das tun, oder? Ja. Und niemand denkt das, wie wäre stolz oder hochmütig. Jeder halte von sich, wie es gesund ist und wie sich gebührt. Es gibt ein richtiges Maß von Selbstverständnis. Aber Paulus wird sagen, darauf kommen wir dann weiter morgen Abend zu überlegen. Das ist verschieden bei jedem, was er von sich hält. Weil jeder von uns verschieden begabt ist. Da kann niemand von uns dem anderen vorschreiben, wie er sich verhalten hat. Wir können höchstens allgemein das sagen, was Paulus hier sagt. Wir können ihm Mut zusprechen. Wir können sagen, das hast du doch, das kann ich sehen. Er kann das vielleicht nicht sehen, da können wir ihm helfen. Aber jeder hat seine eigene Begabung und die soll er gebrauchen für dieses Fest. Und da wollen wir einander Mut haben. Und hier wollen wir von der Abrechnung.